Impfart. Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum, still und verklärt wie im Traum. Und das war des Nachts 11:02 Uhr.
Klappe, das haben wir gelernt von Ischwan Winze. Heute sind aber hier Jens-Peter Gustmal endlich wieder
Hallo.
Zu Gast. Und ja, herzlich willkommen zu Playspotting, aber heute wieder Lyrik-Spezial. Jensi, ich freue mich sehr. Wir schaffen das ja aus den terminlichen Gründen, weil die Rockkonzerte in südlichen Staaten dich oft nicht rauslassen aus dem engen Dispo-Plan. Schaffen das ja tatsächlich fast nur noch so einmal im Jahr, dass wir so eine Lyrikfolge machen, aber dann umso lieber und mit großer Freude da dran. Letztes Jahr haben wir Villon gemacht und du sagst uns sehr gerne, mit wem wir uns und welchem Werk wir uns heute beschäftigen.
Ja, auch von meiner Seite nochmal die große Freude geteilt, dass wir nochmal zusammensitzen. Heute steht Hans Bötticher auf dem Programm, der natürlich wesentlich bekannter ist unter seinem Künstlernamen Joachim Ringelnatz.
Das ist, glaube ich, das könnte bei ein paar Menschen der Hörerschaft dazu führen, was wir damals hatten als Rainer Brandt. Jetzt schon ganz random, wie man sagt, als Rainer Brandt in einem Special bei der DVD-Box der Profi 1 und 2 die Leute begrüßt mit dem Namen: Hallo, mein Name ist Jean-Paul Belmondo. Wenn Ihnen das jetzt komisch vorkommt, ich habe ihm nur die Stimme geliehen. Und ein bisschen hinkender Vergleich vielleicht, aber ein bisschen ist es so, weil ich glaube, dieser ursprüngliche Name Bötticher, der ist nicht so präsent, während natürlich Joachim Ringelnatz ein Name ist, der, glaube ich, immer noch, wenn es um Lyrik, Gedichte geht, aber auch Aphorismen oder Zitate, das ist schon immer noch, auch der Name hat ja schon was, was irgendwie sehr präsent ist, was man schon mal gehört hat.
Jedenfalls. Auch durchaus dann der Name an sich dann auch ein wunderbarer Klang und tritt ja auch so einige Assoziationen los. Ich denke mal, auf vieles werden wir auch noch kommen. Auch dann, sagen wir mal, so dieses etwas nautische, seemännische, was ja auch eine Rolle spielt, sowohl biografisch als auch inhaltlich bei ihm. Und wie du auch sagtest, also wirklich, Ringelnatz ist einfach präsent. Ich glaube, jeder kennt dann auch so Ringelnatz Spruch, ist oft zitiert. Bei vielen vielleicht dann auch dabei belassend, aber wir werden auch sehen, steckt natürlich wesentlich mehr dann auch dahinter, hinter diesem wirklich außerordentlichen und sehr bewundernswerten Künstler.
Genau, er gehört, denke ich, eben auch dadurch in viele Lyriksammlungen. Das ist auch was, was man in der Schule natürlich mitbekommen hat, was man in Kompendien, in Bänden mitbekommen hat. So 1, 2 Ringelnatz-Gedichte kennt man. Vielleicht weiß man dann noch gar nicht mal, dass es von Ringelnatz ist, aber er ist schon so in einem Atemzug mit Kästner, Tucholsky ein bisschen so zu nennen und grob, sag ich mal, von der Popularität. Morgenstern ist vielleicht auch noch jemand.
Morgenstern, den wollte ich auch gerade noch mal erwähnen, den Zusammenhang. Sehr spannend natürlich, dass du sagst, aus der Schule, dass vielleicht auch bei einigen er wirklich ein bisschen abgespeichert ist als Autor von Kindergedichten. Mhm. Und es gibt natürlich viele, viele Gedichte, die eignen sich wunderbar dann auch zur Behandlung im Unterricht. Aber es steckt natürlich auch noch vieles mehr dahinter. Also programmatisch, 2 Gedichtbände von ihm sind ja, ich sag mal, mit einem Adressatenbezug im Titel ausgestattet, aber sind bei weitem auch nicht unbedingt kinderfreundliche Gedichte. Mhm. Da werden wir auch noch dazu kommen.
Vielleicht machen wir das, was wir ja immer so ein bisschen versuchen, bevor es dann komplett irre dreht. Machen wir eine ganz kurze Einordnung, ne, in welcher Zeit spielt sich das Leben und das Werk so mit ab. Er wurde geboren, unser Jockel Ringel, wie Freunde ihn nicht nennen sollten, aber es anbiedern versuchen, so wie ich gerade. Geboren wurde also Ringelnatz eben, wie du schon gesagt hast, unter dem Hans Gustav Bötticher am 7. August 1883 in Wurzen. Die Schauspielkollegen haben jetzt hier schon den Gleichklang. Das ist natürlich ein Wort, ja auch Wurzen, was man oft für kleine Rollen, also Mini-Statisterie oder fast an die Statisterie reichenden Rollen oft sagt, jetzt habe ich da nur Wurzen gespielt. Er kommt wirklich, und das passt eigentlich zu seinem Humor, sofort aus so einer Stadt diesen Namens. Und das Leben ist nicht so lange. Er stirbt am 17. November 1934 in Berlin. Das ist eher die Stadt, mit der man auch diesen ringelnatzschen Humor verbindet. Wie aber auch Hamburg und wie auch noch viele andere Stationen. Das ist nämlich spannend.
Ganz genau. Also da, ich glaube, dann München ist ja auch eine große Nummer.
Ja.
Wenn ich nicht ganz falsch liege, der Simpel, der Simplicissimus, diese legendäre Künstlerkneipe.
Da können wir gleich ein bisschen hängen bleiben, gern, weil das ist eine interessante Sache, weil da kommen auch wieder diese anderen Namen mit rein. Genau, er war, um das nur auch einmal so gesagt zu haben, wie das ja auch so oft ist als Künstler, einerseits mit vielen Talenten ausgestattet, andererseits muss man sich auch oft breit aufstellen, denn auch dieses Leben war kein einfaches. Also finanziell immer wieder musste er wirklich auch verschiedene Gelegenheitsjobs machen, sagen wir auch gleich noch ein bisschen. Und deshalb, er war vor allem natürlich als Schriftsteller tätig, aber auch als Kabarettist und als Performer seiner eigenen Werke. Da kommen wir zum Simpel gleich. Und er war aber auch Maler. Und eine Figur ist mit ihm eng verbunden, ein lyrisches Ich, das ist der
Kutte Daddeldu,
ganz genau.
Genau. Auch ein wunderbar klingender Name, also der auch, sagen wir mal, so viel dann, also es passt halt einfach auch zu diesem Alter Ego, zu dieser Kunstfigur. Was auch noch Performer, dass ja viele Texte oder seine Gedichte sind ja auch vorrangig für den Vortrag, für die Performance dann auch geschrieben. Und das macht ihn wahrscheinlich auch zu einem Künstler, einem Schriftsteller, mit dem sehr viele Kleinkünstler auch Ringeln als Abende etc. und so etwas machen. Ist sehr dankbar dafür.
Ja.
Und da ist mir gerade auf dem Weg eingefallen, also wir haben uns wie immer nicht großartig vorbereitet, einfach das, was uns einfällt, unsere Assoziation dazu kommen.
Ja, ich habe schon zwei Abende geschwitzt beim Wikipedia-Artikel, bis ich ihn mal durch hatte.
Nein, vielleicht auch so, was man als Trivia bezeichnen würde. Es gab dann in öffentlichen rechtlichen Sendern mal eine Nachmittagssendung Streit um drei. Mhm. Das war auch eine Gerichtssendung, natürlich nicht vergleichbar mit den Privatsendern, den Räuberpistolen dort. Es ging meist um zivile Angelegenheiten, zivilrechtliche Angelegenheiten. Und eine Sendung ist mir doch noch in Erinnerung. Gegenstand war, eine ältere Dame hatte einen Untermieter, einen kleinen Künstler bei sich. Und es war so, dass er wohl von einer Vorstellung kam, auch etwas angetrunken und suchte dann in dem postalkoholischen Hunger danach was zu essen, machte den Kühlschrank auf, entdeckte einen vermeintlichen Gurkensalat, aß den, aber es war dann tatsächlich eine Gurkenmaske mit entsprechender Kosmetika drin. Er bekam dadurch Magen-Darm-Probleme, musste Vorstellung absagen und klagte dann auf Verdienst- oder Gagenausfall. Und diese ältere Dame gab sich dann auch so ein bisschen pikiert und sagte, ja, er nennt sich Künstler, aber er macht einen Ringelnatzabend, so mit dem Unterton. Ja. Ringelnatz kann doch jeder.
Ja, aber wobei ganz lustig, dass es dann in so einer Sendung überhaupt so eingebunden
ganz
war.
Genau.
Das muss man sagen, das ist natürlich ganz lustig. Aber ich hab gerade mal parallel, und das will ich jetzt gar nicht ausbreiten, gegoogelt, aber es ist wirklich so, wenn man Ringelnatzabend einmal eingibt, kommen sofort 20 plus Abende von eben ich bin so knallvergnügt, erwachte, über natürlich ich habe dich so lieb, so nennen wir bestimmt auch die Sendung zum Schluss, ist doch klar. Mhm. Aber auch wirklich vom und großen Respekt dafür, wirklich, ich finde das ja nach wie vor, Kleinkunst ist was ich sehr, sehr mag. Aber wirklich von eben vom ganz kleinen Auftrittsort eben bis zum prominenten Ort. Vom
Otto Sander hatte ja auch dann in seiner legendären Zimmerfreifolge über seinen Ringelnatzabend berichtet.
Ja.
Und wir waren ja auch mal auf Tour einem Programmtitel, der aus einem meiner Lieblingsringeln als Gedichte stammt, schief ins Leben gebaut.
Stimmt.
Ganz genau.
Stimmt. Da, war das die Lesung hier in Mainz, die so hieß, oder in Mannheim?
In Mannheim haben wir das gemacht.
Ja, die Fans werden jetzt schon gesagt, natürlich Mannheim, wir waren doch dabei. Ja, schief ins Leben gebaut ist natürlich wirklich auch ein toller Titel. Und wir haben wahrscheinlich auch Fotos schief dazu auf irgendeinem Plakat. Leinacht gesetzt, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich war es so ähnlich.
Ja. Unsere grafischen
Aber Pop-Up. Genau. Es war ja bei der ersten Lesung, die wir machten, jetzt wirklich für die ganz engen Fans, weiß ich noch, war es wirklich ein räudiges Plakat, was wir hatten. Das war die Lesung im Lomo, die wir wirklich in bester Erinnerung natürlich haben, weil es die erste Lesung, die wir zusammen gemacht haben.
Ganz genau
so ist es. Genau. Und wir haben wirklich beide so Fotos schlecht kopiert, das kann sich die Jugend gar nicht mehr vorstellen. Ja?
Es war wirklich mit der Schere dann irgendwie von der Schwarz-Weiß-Kopie nochmal aufgeklebt und dann nochmal fotokopiert.
Und war das nicht ein Foto mit einer Knarre?
Ich glaube, die habe ich, glaube ich, rausgeschnitten dann nochmal. Das war ein Profilbild von mir, wo ich dann auch so, das war natürlich dann auch im Character dann irgendwie.
Ja, und ich mit wallendem Haar.
Ja, und die Zigarette so
im
Mundwinkel, genau.
Es ist Zigarette. Ja, gut, wollen wir nicht zu sehr abschweifen, dann machen wir mal eine Sonderfolge. Genau. Wir können ja ein Reenactment, das ist ja heute ganz beliebt auch im Theater, ein Reenactment. Also man spielt es einfach nochmal schlecht nach.
Ganz genau.
Das, was sowieso schlecht war.
Ab in Slow-Mo.
Ja. Sehr gut, man muss dazu wissen, mittlerweile gibt es das Lomo nicht mehr, aber wir gehen trotzdem ab ins Lomo natürlich.
Natürlich, damit, ja.
Okay, vielleicht noch zwei, drei Sachen, der wo kommt der her, das ist ja nun immer prägend. Das ist, also Wurzen zum einen ist eine kleine Gemeinde bei Leipzig, da ist er also aufgewachsen und der Vater war auch Autor, hat auch humoristische Bücher gemacht, Kinderbücher gemacht, war bei Reklam schon tätig. War wohl auch der den Sohn sehr beeinflusst, also im Positiven beeinflusst hat. Der Großvater wiederum war Pfarrer. Das ist ja übrigens ganz oft auch bei künstlerischen Biografien. Finde ich immer wieder witzig, wenn wir so ein bisschen schauen. Ist ganz oft ein Pfarrerhaushalt im Hintergrund, ja, an dem man sich abarbeitet vielleicht oder durch den man auch vielleicht auch was gebracht wird.
Durchaus dann, dass ja dann auch, sagen wir mal, die Theologie sehr sprachlastig, sprachgewaltig ist. Das mag dann auch eine Rolle spielen, unabhängig von den Inhalten.
Ja, und das, also da kommt er her sozusagen, er hatte, es verwundert niemanden, nur mini gestreift, eine schwierige Schulzeit mit dem schönen Zitat eines Lehrers, er war ein Schulrüpel ersten Ranges. Das erinnert eigentlich an die Lümmelfilme.
Genau. Ja. Oder Kuttel Daddel du avant la lettre, wie man so schön sagt.
Oder frisch, fromm, fröhlich und frei.
Ja, genau. Oder ergänzend, viele Zeitgenossen haben, glaube ich, auch berichtet, dass er eben in seinem Vortrag, der dann auch wirklich sehr unterhaltsam, gehaltvoll gewesen sein muss, auch so einen kleinen sächsischen sprachlichen Einschlag hatte. Und der da aber wohl dann auch recht gut und sympathisch angenommen wurde.
Und ja, und es gibt auf den, also das werden wir gleich auch noch ein bisschen erzählen. Er will Seemann werden. Das ist die Prämisse seines Lebens, so recht früh. Ne? Und das hat ja dann viel mit dem Werk, aber auch mit dem fast nomadenhaften Leben über eigentlich die meiste Zeit oder eine sehr lange Zeit.
Oder ich meine programmatisch auch einer seiner Gedichtbände Reisebriefe eines Artisten, wo er wirklich praktisch auf Tour ist dann auch mit seiner Kunst dann und wirklich das Leben on the road praktisch.
Ja, also das heißt, er ist wirklich viel rumgekommen. Wir haben es vorhin schon gestreift, das sind die großen Städte Deutschlands, aber es geht auch irgendwann mal nach Paris. Und es geht aber auch wieder nach Sachsen-Thüringen zurück und da erinnere ich mich noch, als ich in meine Eisenacher Jahre, das wird der schmale Band, der ganz hinten verstaubt zum Schluss, als ich in Eisenach war in der Zeit, weiß ich, dass es auch immer mal wieder dort so einen Ringelnatzabend oder sowas gab und auch auf ein kurzzeitiges Wohnhaus verwiesen wurde, wo er mal gelebt hat. Also das war auch eine Stadt, in der er mal gewirkt hat und meistens hat er auch in diesen Städten, das ist ja der alte Spruch vom Seemann, auch gern noch eine Liebschaft, eine Bekannte, eine Geliebte. So, also er ist viel rumgekommen. Er wollte Seemann werden und arbeitete dann auch schon 1901 als Schiffsjunge auf einem Schiff. Und dann ging das hin und her. Und gibt hier sogar eine Sache, dass er in britisch Honduras ausriss, sich im Urwald verirrte und verwirrt irgendwie dann zurück nach Hamburg kam, arbeitslos, hungernd. Und das ist was ihn dann dazu geführt hat, dass er, Achtung, bei Malfateiners Schlangenbude auf dem Hamburger Dom half, die Riesenschlangen zu tragen. Für mich mit der großen Schlangenphobie gesegnet. Jeder, der mich umbringen will, legt mir eine Schlange ins Bett, dann ist fertig. Ein bitte nicht vorstellbares Bild, von dem wir gleich weitergehen. Zu einem eben von über 30 Nebenberufen, die er während dieser Seemannszeit ausüben musste, um überhaupt sein Dasein zu fristen.
Was natürlich dann auch Einfluss hatte. Zum Beispiel, also werden wir auch nochmal auf das Gedicht kommen, für mich ist also das Gedicht, aus dem auch das Zitat schief ins Leben gebaut stammt, ist Ansprache an eine Unbekannte vor dem Wilberforce-Monument. Mag sein, dass ich jetzt ein Bordreher drin hatte, aber das kann man fast so sagen, ist auch so ein bisschen verglichen vielleicht mit Villon, so das, was Villon als großes Testament dann geschrieben hat, ist bei ihm dann auch so wirklich so ein bisschen Abrechnung, ist fast zu negativ gesagt, so eine Betrachtung seines Lebens und auch nochmal so durchaus so seine Wirkung, Nachwirkung dann durchaus mit einem sehr großen Charme dann beschrieben.
Willst du da einen Auszug machen? Hast du da was?
Oh, vielleicht, ja.
Gerne, weil...
Erzähl gerne ein bisschen.
Ja, weil das ist ja, finde ich, das Schöne, wenn man mit Jens-Peter Grüßig unterhält, das sage ich wirklich immer sehr gerne. Er ist ja wirklich jemand, der auch noch ganz viel Gedichte auswendig parat hat oder, kann man jetzt auch sagen, blättert, aber findet es sehr schnell und ist wirklich ein großer Kenner. Das ist das, was wir bei Playspotting oft gar nicht so schaffen, dass wir einen Auszug aus dem Drama lesen oder auch wenn wir literarisches Quartett machen, dass wir gar nicht nicht oft an den Urtext kommen, weil wir eher den Kommentar dazu so ein bisschen absondern. Aber ich finde es immer wieder schön, wenn wir uns hier mit Lyrik beschäftigen, weil das ja auch nochmal mehr Beispiel geben, sprachlich dann gerne mal kurz vorgestellt wird. Wenn du noch gerade ein bisschen dabei bist, ich gehe nur ein paar Stationen noch weiter, damit man nochmal so einen Eindruck hat. Er war dann Lehrling in einer Hamburger Dachpappenfirma. Er war dann 1907 bis 8 in Leipzig, wie auch in Frankfurt am Main, Kommiss, heißt das Kommiss oder?
Kommiss,
ja. Das ist Gehilfe von einem...
Kommiss gibt es ja in vielen Ebenen dann auch nochmal, dann sagen wir mal, gerade in Kriegszeiten, so das Behelf oder Kommissionieren ist ja auch dann praktisch Lagerarbeit, soweit ich weiß. Und wir beide alten Proletarier, die dann auch nicht genau
Es ist der Handlungsgehilfe eines kaufmännischen Angestellten, das war es, glaube ich, in dem Fall. Ja. Mhm. Gut, und also hin und her, bis dann 1909 verschlägt es ihn als Buchhalter nach München in ein Reisebüro. Und das Lustige ist, er verliert die Stelle, weil man plötzlich merkt, dass er mitnichten 5 Sprachen beherrscht, was er angegeben hat bei der Einstellung, also ein Rüpel ersten Ranges. Ja. Und er veröffentlicht dann erste Gedichte in der Wochenschrift, das könnte auch ein Titel von dir sein, Jensi Grobian. Veröffentlicht der Gedicht, wahrscheinlich so eine Vor-Titanic, Gedichte, Witze, Anekdoten und das Märchen der ehrliche Seemann. Und dann, 1909, geht es los. Und dann können wir gleich zum ersten Beispiel nämlich kommen. Mhm. Es geht los, und das haben wir schon kurz gesagt, in eben dieser legendären Münchner Künstlerkneipe Simplicissimus, ja, das Simpel. Die legendäre Wirtin Kathi Kobus hat dort eben das Brettl, die Bühne gegeben für so berühmte Leute wie Erich Mühsam, Frank Wedekind, ja, Ludwig Thoma, Roda Roda. Großer Film, Roda Rodas Geschichten, mit wem? Peter Beck. Roda Roda erzählt. Und Max Reinhardt, für alle Theaterbesucher. Und jetzt machen wir aber mal gerne, Jensi, ein Beispiel des Oeuvres von Ringelnatz.
Ganz genau, ist ein längeres Gedicht, aber...
wir haben Zeit. Schön.
Aber, wie gesagt, also nicht komplett. Die richtige Titel, ich hatte eben, wie gesagt, ein bisschen verkürzt, Ansprache eines Fremden an eine Geschminkte vor dem Wilberforce-Monument. Und gerade aus so vielleicht 2 Strophen daraus, wie gesagt, so ein bisschen Betrachtung seines Lebens. Ich bin eine alte Kommode, oft mit Tinte oder Rotwein begossen, manchmal mit Fußtritten geschlossen. Der wird kichern, der nach meinem Tode mein Geheimfach entdeckt. Ach Kind, wenn du ahntest, wie Konitzburger Eierkuchen schmeckt. Das ist nun kein richtiger Scherz, ich bin auch nicht richtig froh. Ich habe auch kein richtiges Herz, ich bin nur ein kleiner, unanständiger Schalk. Mein richtiges Herz, das ist anderwert, irgendwo im Muschelkalk.
Sehr schön. Ja, und es gibt sofort einen Eindruck, um das jetzt mal so ein bisschen, also jedenfalls, ne, wie man es dann selbst so empfindet, es gibt einen Eindruck von dieser tollen Verbindung. Ich glaube, das kann man sagen, zeichnet das Werk so aus und ist da eben auch nah an einem gestern Morgenstern. Es hat sowas... ein bisschen simpel daherkommendes, nicht misszuverstehen, aber es ist, es hat so eine gewisse Naivität oder spielt mit einer gewissen Naivität im Ton, hat was ein bisschen Märchenhaftes, hat was sehr Gefühlvolles und gleichzeitig immer den gewissen satirischen Blick, die gewisse humoristische Ironisierung des Ganzen.
Wie auch sagt, ein kleiner, unanständiger Schalk, der ja auch über wirklich... Man merkt ja auch dieses Gedicht, das ist ja auch wirklich von sehr traurigen Erlebnissen dann geprägt. Ja. Aber wie gesagt, dieser Schalk im Nacken ist dann eben auch da. Ja.
Und das Zeichen, wir werden, also auf jeden Fall werden wir noch, und das machen wir vielleicht als Abschluss, dieses vielleicht bekannteste, aber es ist die Best-of-CDs, ich finde, man verbindet dann viel mit ihnen sozusagen, weil ich habe ihn, glaube ich, auch über so bekannte Sachen eben kennengelernt. Du bist da ja bei Ringelnatz mal viel mehr in der Materie. Aber ich habe dich so lieb, das machen wir vielleicht als Abschluss wirklich, können wir gerne zusammen nicht lesen, weil
das wäre,
weil das ist ja so ein Gedicht.
Ich denke mal, dieses Zitat, die Kachel aus dem Ofen, die, glaube ich, also ich denke mal, so wirklich der Ringelnatz Dauerbrenner ist, der auf vielen Postkarten und so etwas dann auch reproduziert wurde. Natürlich ohne den Rest des Gedichtes.
Und wenn man es im Ganzen kennt, das ist so eine wunderbare Verbindung, was wir gerade schon so ein bisschen versucht haben, von Naivität mit Ironie, von Kenntnis mit Unkenntnis und aber eben auch von, worauf ich noch so ein bisschen hinaus, also was du gerade sagst mit Kachel, also von der Illusionslosigkeit des Alltags, von der Normalität in Verbindung mit der Poetisierung des Alltags.
Ganz genau. Was er ja auch sehr viel macht, also gerade auch viele Gedichte, die, sagen wir mal, oft dann so als Kindergedichte rezipiert wurden, von denen wir wahrscheinlich aus der frühen Schulzeit auch tatsächlich einige mitbekommen haben. Sehr viel Alltagsgegenstände, die dann auch, sagen wir mal, so eine Poetik dann in seinen Worten entwickeln. Also vielleicht so ein Animismus ist zu viel gesagt, aber es holt dann so diesen Frühknecht-Animismus so ein bisschen ab. Gibt ja auch dann ein Gedichtband, die gebartigte Schusterpastete, dann wo auch so Alltagsgegenstände und sowas, ja, ein kleiner Stein, ein Funke, eine Lampe, ein Spiegel, dann auch so ein Eigenleben entwickeln. Und ja, wie gesagt, Poetisierung des Alltags oder von Alltagsgegenständen.
Ja, sehr, sehr schön. Und auch eben, also das Hehre mit dem ganz Alltäglichen zusammenbringen. Das ist was er fast wie keins weiter kann man sagen. Und was natürlich auch wiederum mit diesem Leben zu tun hat. Gehen wir da noch mal kurz ein Stückchen weiter. Er tritt in diesem, heute sagt man legendären Simplizismus auf. Jetzt ist die Realität so, es wird irrsinnig schlecht bezahlt. Er kriegt für so einen Auftritt ein Bier, wäre für uns schon zu wenig. Und wenn es hochkommt, kriegt er vielleicht ein Bier und noch ein halbes oder so. Also das heißt, auch das geht nicht ewig so weiter. Schließlich ein Bier und zwei Mark steht hier, ist nachzulesen. Ja? Also er flieht dann irgendwie, verdingt sich in Tirol und Riga. Also er ist schon interessant, wie der immer unterwegs ist sofort. Ja. Ne? Also es geht wirklich irgendwie hierhin und dorthin. Er verdient sich, das muss man kurz sagen, das ist wirklich ein... Naja, es ist bestimmt nicht so schön gewesen, es zu leben, aber für eine Darstellung ist natürlich ein wunderbarer Treppenwitz. Er verdient sich in Bordellen etwas als, verkleidet als Wahrsagerin, die oder der den Prostituierten die Zukunft voraussagt. Das ist schon, auch heute würde man sagen, sehr Ringelnatsch.
Ja, würde man so sagen, ganz genau.
Dann verkauft er Bilder. Also es ist wirklich, es ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr schwieriges Leben. Und trotzdem ist der Output künstlerisch, und das ist ja interessant, wenn man heute jetzt von privilegierten Warten ausgeht mal. Es ist schon krass. Also heute haben wir oft die Sache, da kann ich nicht schreiben, da brauche ich irgendwie mehr Zeit, da brauche ich muss ich mich zurückziehen in schönere Umgebung, kann man alles verstehen. Aber er schreibt immer aus der Not gefüttert. Und nun wissen wir, so schlimm das ist, dass Krisen oftmals, muss man so sagen, leider das beste Futter für den Künstler sind. Ja.
Das sagt man, glaube ich, zumal auch Hans-Christian Atmann nach, dass dann immer, wenn es ihm gut ging, war der Output gering. Ja. Und genau. Aber wo du sagst, auch künstlerischer Ausstoß, woraus ich eben gelesen habe, dass hier ist so ein Büchlein, die also syrische Werk insgesamt, also mehrere hundert Seiten auf dünnem Papier gedruckt.
Ist das noch diese schöne Hoffmanns? War das Hoffmanns Verlag?
Moment, nee, das
nee, ist Diogenes,
ganz genau.
Weil es gab ganz kleine Nebennote, nur es gab von diesem... leider nur kurzfristig gelebten Verlag Hoffmanns, auch so eine Edition, die zum Beispiel ganz tolle Gernhardt-Gesamtausgabe damals gemacht haben. Und Diogenes hat aber dann auch diese gebundenen, also für die es jetzt nicht sehen können, weil die Kamera zu weit weg ist.
Ich halte mal in die Kamera.
Ja, aber sehr, sehr schön. Wir haben denselben Gag haben wir mit Ischmann auch gemacht. Wir sind jetzt mittlerweile so alt, dass wir uns auch schon in anderen Kombinationen trotzdem wiederholen.
Aber ist doch gut.
Ja, natürlich. Also, ist doch gut. Oder geht naja,
nein. Genau, auf jeden Fall auch wahnsinnig viele Gedichte, und dieses Buch begleitet mich wirklich seit über 20 Jahren. Ich habe jetzt auch länger nicht mehr reingeschaut, also wirklich dann über ein Jahr das erste Mal, dass ich jetzt das nochmal aufmache, aus Anlass dieser Folge fürs Publikum. genau, auch in diesem Buch, ich habe da bei weitem noch nicht alles intensiv gelesen, und es macht mir dann, oder macht jetzt auch nochmal Freude, einfach durchzublättern und auch wirklich viele Dinge zu entdecken, die man vielleicht mal so gestreift hat und noch nicht intensiv gelesen hat. Und ich will jetzt nochmal einen Anlass nochmal in dies und das dann reinzulesen. Ach, und vielleicht dann irgendwie was Editorisches. Ich meine, früher fand ich das dann immer sehr, sagen wir mal so, altspacken, beziehungsweise für die ältere Generation. Am Ende von Gedichtausgaben sind ja oft dann auch die Überschriften, also alphabetisch gesammelt, Gedichtanfänge und
finde ich aber sehr hilfreich.
Ich schätze es inzwischen auch sehr gut. Inzwischen, es gibt ja oft dann, oder gerade, dass auch die Gedichtanfänge sind, vielleicht auch nochmal eine Sache, dass man dann vielleicht in Schülerzeiten auch einige Gedichte auswendig lernte und dass man da vielleicht noch so die ersten Worte hat, aber nicht mehr weiß, wie geht's weiter.
Ja,
und
total.
Das ist natürlich sehr gut. Tage googelt man vielleicht, aber trotzdem.
Ja, aber ich finde das interessant. Ich kenne das von meinem Vater, der ist nun jetzt schon ein bisschen älter, 85, der sehr viele Gedichte noch auswendig kennt, aber vor allem natürlich den Anfang, und irgendwann, klar, ist es dann auch, muss man dann wieder mal nachschauen, weil dann ist es auch fertig. Aber insofern kommen wir wieder richtig zu ihm. Er verdingt sich weiter. Er ist Privatbibliothekar bei einem Grafen. Danach ist er übrigens sehr lustig beim Kammerherrn Börries Freiherr von Münchhausen Bibliothekar. Er ist Fremdenführer. Er ist Schaufensterdekorateur und dekoriert einmal, und zwar so schlecht, dass er sofort den Job wieder verliert. Er will eine Frau heiraten, Alma Baumgarten, die er, auch das wieder sein Humor zieht, sich jedenfalls von außen betrachtet, durch, klingt jetzt ein bisschen böse, aber die er wegen ihrer Kurzsichtigkeit und ihres schwarzen Samtmantels gern Maulwurf nannte. Die Eltern verbieten es aus vielleicht bekannten Gründen. Ja. Und dann erscheint aber doch in all dieser schwierigen Zeit, das ist interessant, erscheint diese Gedichtsammlung, die, glaube ich, heute auch noch, wenn man so ein bisschen sich mit ihr beschäftigt, sehr populär ist, die Schnupftabaksoße.
Ganz genau. Ach genau, auch ja. Alltagsgegenstände etc., das ja. ist ja auch nochmal genau. Und da weiß ich nicht, aber zeitgenössisch, dass dann auch seine Gedichte auch dann von Zeitgenossen auch durchaus rezitiert wurden. Da bin ich ein bisschen auf dünnem Eis, aber eine Künstlerin, die mich auch sehr gerne...
Er holt mal im ringelnatschen Sinne ein weit... Ah, du hast noch.
Genau, aber trotzdem...
Ich hole dir trotzdem mit, klar.
Gerne eins noch zwei? Mitbringen,
ja. Ganz genau. Wenn wir noch drei haben, gell.
Okay, während die Bedienung gerade unterwegs ist, eine Künstlerin, die auch in der Weimarer Republik dann sehr aktiv war, Annemarie Haase, eigentlich bürgerlich Annemarie Hirsch, die gerade auch dann als Sängerin, als Kleinkünstlerin, als Rezitatorin unterwegs war. Da weiß ich nicht, es gibt sehr schöne Ringelnatz-Rezitationen von ihr, vor allem die Kuddel-Daddel-Du-Gedichte. Da weiß ich aber nicht, ob die nach dem Krieg aufgenommen wurden. Also sie ist auf jeden Fall auch, musste dann vor den Nazi-Gesocks dann aus der Weimarer Republik dann nach Großbritannien fliehen. Hat dort zum Beispiel auch für das deutsche Programm der BBC praktisch, also als Feindsender dann effektiv gearbeitet. Und wie gesagt, also von ihr gibt es auf jeden Fall sehr schöne Ringelnatz-Rezitationen.
Jetzt hangeln wir uns noch, wenn es okay ist, für dich ein bisschen weiter an dem doch sehr bewegten Leben. Es kommt jetzt ja zum Ersten Weltkrieg 1914. Und Ringelnatz meldet sich kriegsbegeistert, muss man sagen, wie es damals viele, auch gerade viele Intellektuelle waren. Thomas Mann, Klabund ist auch so jemand, der in die Richtung geht.
Genau.
Meldet er sich freiwillig zur Marine. So, natürlich, das ist sein Plaisir.
Ganz genau.
Ja. Zitat, ich dachte an Kriegsromantik und Heldentod und meine Brust war bis an den Rand mit Begeisterung und Abenteuerlust gefüllt. So. Ja, dann wird er schnell enttäuscht, denn er darf nicht an Schlachten teilnehmen, was ihn natürlich gleichzeitig rettet, obwohl er das wirklich unbedingt will. Also er hat wirklich eine wirklich nicht mehr nachvollziehbare Kriegsbegeisterung. Ja. Aber wir wissen, das war damals etwas anders gestaltet. Ja. Und naja, er bleibt da, er hat dann wieder... 1917 ist er Leutnant zur See und ist Kommandant eines Minensuchbootes bei Cuxhaven. Er hat ein Terrarium voller Schlangen und Eidechsen. Schon wieder muss ich weiterblättern, ja, gefühlt. Und naja, so verbringt er sozusagen den Krieg. Es gibt auch mal kurzzeitig eine Liebäugelei mit der Novemberrevolution, aber das ist dann auch wieder weg. Und jetzt, das ist ein wichtiger Punkt, 1919 kommt das Pseudonym Ringelnatz. Erst da, davor noch nicht. Sondern 1919, und dies verweist ja auch auf die Liebe zu den Amphibien natürlich, ne?
Ist ganz
ja,
genau,
sehr klar.
Ringelnatz, ja. Genau. Ja, das ist doch dann ein Seepferdchen, wie man es so nennt, oder bin ich da...
Naja, nachzulesen, es gibt so verschiedene Theorien, das ist ja auch immer ganz gut, wenn man sich selbst ein bisschen inszeniert. Die Frage ist eigentlich, ist die Frage immer nicht Seepferdchen, sondern Ringelnatter, ne? Also diese recht harmlose Schlange.
Ah, okay, genau. Da muss ich zugeben, ich habe irgendwann mal gehört, dass dann ist auf jeden Fall auch so vielleicht leicht dialektal norddeutsch dann Ringelnatz für Seepferdchen, aber da...
Nee, das ist die zweite, du hast auch völlig recht, das ist die zweite, aber die erste von, also von den aufgeführten Theorien war die Frage, ist es die Ringelnatter? Da sagt Ringelnatz, ja, weil sie sich zu Wasser und zu Lande wohlfühlt, könnte sie es sein, aber es gibt auch von den Seeleuten Ringelnatz als Seepferdchen tituliert, den Namen, was er ja auch oft zeichnet, gibt es auch ein sehr schönes Gedicht. Das können wir vielleicht auch kurz mal, das Seepferdchen, das findest du oder ich, mal schauen, wer schneller ist. Ja. Also jedenfalls spielt er da natürlich mit seinen Vorlieben und es ist schon interessant, wenn man heute denkt, das gibt es ja bei vielen Leuten, ne? Also ich hätte es hier, sollen wir das mal zusammen machen?
Ich hätte es ja auch hier, aber ja. Ich glaube, da ist auf jeden Fall...
Ich fange mal an und du, ich mache die erste, machst du die zweite.
Ja? Machen wir so, genau.
Als ich noch ein Seepferdchen war im vorigen Leben, wie war das wonnig, wunderbar, unter Wasser zu schweben? In den Träumen Fluten wogte wie Güte das Haar der zierlichsten aller Seestuten, die meine Geliebte war. Wir senkten uns still oder stiegen, tanzten harmonisch umeinander, ohne Arm, ohne Bein, ohne Hand, wie Wolken sich in Wolken wiegen. Sie spielte manchmal graziöses Entfliehen, auf das ich ihr folge, sie hasche und legte mir einmal beim Ansichtziehen Eierchen in die Tasche.
Sie blickte traurig und stellte sich froh, schnappte nach einem Wasserfloh und ringelte sich an einem Stängelchen fest und sprach so: Ich liebe dich. Du wieherst nicht, du äpfelst nicht, du trägst ein farbloses Panzerkleid und hast ein bekümmertes altes Gesicht, als wüsstest du um kommendes Leid. Seestütchen, Schnörkelchen, Ringelnass, wann war wohl das? Und wer bedauert wohl später meine restlichen Knochen? Es ist beinahe so, dass ich weine. Lollo hat das vertrocknete, kleine, schmerzverkrümmte Seepferd zerbrochen.
Ja, wunderbar, lieben Dank. Also ringelnass, da ist es natürlich auch nah dabei, ja. Also das kann auch sein. Es ist ja auch letztlich wie so oft wurscht, woher es kommt. Es ist ein toller Name und er hat verschiedene Assoziationen. Er heiratet dann 1920 Leonarda Pieper, das ist eine Lehrerin, 15 Jahre jünger, die er dann auch wieder Muschelkalk nennt.
Zieht sich durch, genau, ne? Muschelkalk, genau. Ja. Vielleicht dann auch noch mal zu der, sagen wir mal, sprachlichen Kreativität sowohl seines Künstlernamens als auch dann der Kunstfigur Kuddeldaddeldu, wo wir vielleicht dann auch noch später noch mal genauer drauf kommen. Das finde ich auch so einen klingenden und passenden Namen dann irgendwie. Ja. Kuddel, das erinnert, also ich glaube original ist es Kuttel mit zwei T in der Mitte. Ja, es gab, glaube ich, in der DDR auch mal eine Kabarettfigur, die an Kuddel da mit D dann geschrieben wurde. Also, aber Kuttel, ja, so was ja Assoziation an Kutter oder auch an die Kuddeln dann irgendwie noch mal, was vielleicht dann auch ein unter den Seemannskreisen oder einfach in Kreisen beliebtes Gericht ist. Und Daddeldu.
Auch das Lieblingsgericht von Georges Simenon. Trip à la mort.
Kuttel. Das ist doch ganz genau. Und Daddeldu, soweit ich weiß...
So ein bisschen schon, wie habe ich gesagt, wie der Opa, der aufwacht gerade.
Also,
ja.
Genau. Daddeldu, soweit ich weiß, dann auch so eine norddeutsche Seemannssprache, die ja viel vom Britischen dann auch geprägt ist, dann irgendwie, dass das so eine Verballhornung ist von that will do. Das reicht jetzt. So Daddeldu, ganz genau.
Ne, und für uns ist es heute natürlich, also landläufig würde man sagen, das hat was mit Dadaismus zu tun. Hat er ein bisschen, auch, obwohl er jetzt keiner der wirklich ein Hauptvertreter dessen ist.
Aber gerade in seinem zeichnerischen Werk.
Ja, oft aber vom Gedicht nicht, weil er ist dann doch in Anführungszeichen zu verständlich.
Ja.
Also das, was der Dadaismus lautmalerisch oder auch ganz bewusst sich entziehend der Rezeption macht mit Hugo Ball und Schwitters, das macht er nicht, aber es hat natürlich von trotzdem hat er Lautmalerei. Und wie du jetzt gerade sagst, im malerischen Werk hat er das dann nochmal stärker. Er macht jetzt ab 1920 wirklich Furore als das, was er davor schon schlecht gezahlt gemacht hat, nämlich als Vortragskünstler, als Artist, als Performer seiner eigenen Werke. Und so sehr ist er damit verbunden, mit der Sehnsucht nach dem, du sagst immer so schön, nach dem Nautischen. Er tritt immer im Seemannskostüm auf. Es gibt ja sehr schöne Fotografien, wenn Sie jetzt wieder ein bisschen näher kommen und die, schauen Sie doch das Bild da hinten. Es gibt eine sehr berühmte Fotografie auf der Freilichtbühne Hellerau, das ist da, wo heute das große Tanzzentrum ist. Da sieht man immer dieses Seemannskostüm, was natürlich auch immer Kostüm ist sofort. Mhm. Und da inszeniert er sich und tritt eben ab 20 in diesem sehr berühmten, wiederum Berliner Kabarett Schall und Rauch auf und reist dann und hat in seinem Pass stehen als Berufsbezeichnung jetzt, und das ist neu, Artist.
Ja.
Was du vorhin auch beschriebst, wie auch dann das eine, die eine Bezeichnung des Buches ist. Er reist nach Paris, er lernt solche spannenden Künstler wie Jean Cocteau kennen. Er ist kurzzeitig in London, das findet aber nicht so spannend. Es gibt auch immer einen Flirt mit Filmprojekten. Das ist schade, das kommt nicht zustande. Ich weiß nicht ganz, ob es da eine Quellenlage gibt.
Ich weiß auf jeden Fall, es gibt ja auch in jedem Fall Fragmente von Theaterstücken, die er geschrieben hat. Ich hatte mir mal per Fernleihe dann auch eine Ausgabe bestellt, aber es ist lange her. Ich hatte mal ein bisschen reingelesen und da muss ich sagen, also das wirkte für mich natürlich dann irgendwie ganz subjektiv, dann irgendwie eher so ein Abfall im Vergleich zur Qualität des lyrischen Werkes. Hatte dann, also vielleicht so ein bisschen der Versuch, Richtung absurdes Theater, das ja später erst praktisch dann so als Begriff auftauchte, der Versuch dazu, aber es lief einfach dann so ein bisschen den dahin und also, aber da kann ich es auch wirklich nichts nennen. Weißt du da irgendwas noch von?
Nee, tatsächlich gar nichts. Also mir war das auch ganz unbekannt, dass es da auch überhaupt Fragmente oder Tryouts, wie wir heute sagen, gab. Habe jetzt nur gerade auch wieder nachgeschaut, es gibt Schallplattenaufnahmen, das gibt es, also die Stimme ist konserviert. Ich glaube, du hattest doch so eine tolle, damals noch CD-Box mit großen Kabarettisten, war da nicht sogar auch Ringelnatz dabei?
Ach, genau.
Weißt du was, bist du Hildebrand und schlagen sie nach bei Tucholsky.
Ganz genau. Ja,
ich glaube, da war auch eine ganz frühe Ringelnatz-Aufnahme.
Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir
also da war auf jeden Fall ja auch die von dir immer so schön zitierte
Annemarie Hase.
Ja, fliegen können sie nicht, war das es?
Ja, das ist ein Tucholsky-Gedicht, dann Berliner Herbst.
Ja, wunderbar.
Genau, das ist, genau, aber ist dann,
jedenfalls,
zu Hause nachschauen, dann
ja, genau. Aber jedenfalls für Folge. Mich, in meiner Realität, wie wir gerne sagen, in meiner Welt waren da Ringelnetzaufnahmen dabei.
Ringelnetz war dabei.
Genau, wir haben den 15. Toast mit Milram uns mit Theater of Cruelty mit Vincent Price reingeschmissen und danach noch ein Ringel gehört.
Genau, das war so. Wo waren wir da?
Das waren die Nullerjahre. Genau. Ja, wenn Sie, hallo, Jugend.
Hamlet ruft Fortin krass. Ja. Hamlet ruft Fortin
krass. Und wenn ihr euch fragt, wo wart ihr, Opas in Nullerjahren? Da! Ja, es erscheinen jetzt, wie man hier liest wiederum, erfolgreichsten Gedichtsammlungen 1927, Kuttel Daddel Du oder Das schlüpfrige Leid.
Lied. Das schlüpfrige Leid ist auch cool.
Es steht Leid, aber wahrscheinlich ist es ein Tippfehler.
Nicht, dass ich dann jahrelang wirklich das dann falsch interpretiert habe oder falsch gelesen habe, den Titel. Aber das schlüpfrige Leid hat auch...
Ich finde beides gut.
Beides ist genau.
Es ist Leid. Es ist tatsächlich Leid. Es kommt hier überall. Ja.
Um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
Ja, oh Gott. Meine Damen und Herren. Machen Sie jetzt kurz eine Pause. Jens-Peter Gusten muss kurz unter das Notbeatmungszelt, was ich Gott sei Dank in meiner vierstöckigen Villa natürlich in Stockwerk 2 bereitet habe.
Ozon, Ozon.
Ja? Da, wo die Schlangen sind, wo ich selbst nicht hinkam.
Um Gottes Willen. Also, die Schamesröte steigt mir ins Gesicht, denn ich habe wirklich dann. Ja, okay.
Jetzt wissen wir aber auch, Achtung. Leid und Lied liegen oft nah beieinander. Wir sind aber auch wieder in der Champagner-Stimmung. Garçon, un autre!
Ja, ich verstehe von sowas ja nichts. Ich bringe hier nur die Drinks, ne?
Ja. Ja, oder wie die eine Figur in dem wunderbaren Michael Frayn, der nackte Wahnsinn, immer sagt, geht's grad darum, darin bin ich nicht so gut. Das sagt er bei allen Sachen. Geht's um Telefonhörer abheben, darin bin ich nicht so gut. Okay. Also, das erscheint jetzt. Trotzdem, finanziell wird das alles nicht besser. Er malt dann eine Zeit lang mehr. Ist dann wieder in München, muss dann aber dort wieder weg, fühlt sich da von der Presse schlecht behandelt. Denkt dann wieder, Berlin ist doch die bessere Stadt. Er ist dort etabliert. Er hat einen, das muss man auch mal sagen, hat einen großen Freundes- und Bekanntenkreis eben in dieser Szene. Kurt Tucholsky ist ein Freund. Claire Waldorf, die auch wunderbar große Künstlerin. Otto Dix, also das sind schon, er ist schon in diesen, wo wir heute, wir sagen tollen Kreisen, aber wir wissen, in vielen dieser tollen, wunderbaren Künstler ging es natürlich gar nicht so gut. Und er gastiert dann 32, ein letztes Mal im Simplicissimus. Er spielt dann in seinem eigenen Stück, jetzt kommen wir da drauf, ich lese das jetzt hier ja ein bisschen nach, die Flasche mit einem Ensemble des Stadttheaters Nordhausen. Jetzt erlaube ich mir zu sagen, ja, also wenn man das machen muss, es geht einem nicht gut.
Gut, da sprichst du natürlich aus, genau, aus schlüpfrigem Leid. Ich habe es jetzt gelernt.
Ja. Genau. Er ist dann Werbetexter. Also, es geht alles so hin und her. Wir wissen, 33 fängt die Pest an, nämlich die NSDAP. Er sagt sofort, Zitat, der Hitlerrummel lässt mich kalt. Und was bekommt er sofort? Natürlich Auftrittsverbote. Er wird in Dresden sogar mal von der Bühne geholt. Die Bücher werden beschlagnahmt und verbrannt. Bei diesem unseligen Ereignis, wie wir wissen. Und das ist natürlich riesig, also riesig, es ist ein Riesenproblem für ihn und für seine Frau, denn diese Bühnenauftritte waren letztlich immer noch das, von dem er lebte.
Ja.
Wir wissen das jetzt auch, das soll jetzt keine Parallelität sein, aber wir wissen das, ne, wie das jetzt auch war vor ein paar Jahren, als Corona war, wenn Bühnenauftritte wegfallen für Künstler, die vor allem davon leben, die frei beschäftigt sind. Es ist einfach so, es bricht eine Existenz weg. Und das führt wieder zu einer krassen Verarmung und es kommt jetzt was anderes dazu. Er erkrankt an Tuberkulose und wir wissen, das ist eine Krankheit, vor allem zu diesen Zeiten gewesen. Prominentes Beispiel, der Jubilar gerade, Franz Kafka. Eine Krankheit, die ja, kaum heilbar war. So, die bricht aus und an der wird er auch sterben. Gibt einen großen 50-jährigen Geburtstag, gibt es... drei prominente Leute, mit denen er eng befreundet war. Das kann man schon in diesem Zeitkosmos einmal erleben. Asta Nielsen war der Stummfilmstar. Ja. Hamlet hat sie als Frau damals schon gespielt. Genau. Also eine Gender-Cross-Besetzung avant la lettre. Ja. Ganz, ganz großartig. Paul Wegener war einer der großen Stummfilmschauspieler, der den Golem gespielt hat. Mhm. Golem und der Golem, wie er in die Welt kam, selbst Regie gemacht hat. Und auch jemand war, der zwar bei den Nazis noch gespielt hat, aber sehr eigentlich auch gegen dieses System war und das so, naja, soweit es ging, versucht hat, ein bisschen wenigstens, wie es auch Albers gemacht hat, so Leute, ein bisschen zu unterlaufen, wo es ging. Trotzdem waren sie auch Teil dessen. Ja. Und Ernst Rowohlt war da. Ernst Rowohlt ist natürlich der große Verleger und das war eben auch der Ringelnatz-Verleger. Und nicht umsonst gibt es heute noch diesen einen der tollsten und Big Player, wie wir in der Verlagsbranche sagen. Verlage Rowohlt, das ist auch die Familie, aus der der uns natürlich auch sehr, ja, wie soll man sagen,
präsente
ganz genau, ja. Harry Rowohlt kam, der sich dann irgendwann von dieser Familie zwar wegbewegte, aber der auch für uns eine Wichtigkeit hatte, kann man irgendwann anders mal ein bisschen erzählen. Mhm. Also jedenfalls heute würde man sagen, ein prominent besetzter Geburtstag gleichzeitig, auch da immer wieder diese Unvereinbarkeit, ging's Ringelnatz schon gar nicht gut und hatte er überhaupt keine Lebensgrundlage, ja.
Ich würde ganz kurz noch mal dazwischen, gerade zwei Assoziationen kamen mir. Zum einen eben Stichwort das Künstlerleben, das freie Künstlerleben. Das habe ich mal bei Recherchen, also beziehungsweise so Wiener Kaffeehausszene oder auch Bohem-Szene irgendwie in dieser Zeit, dass es dann formuliert wurde von einigen in so einem Kaffeehaus, dann gibt es das Schwimmerbecken und das Nichtschwimmerbecken. Und genau, das Nichtschwimmerbecken, das war dann eben der Bereich, in dem dann eben die darbenden Künstler saßen. Wo man dann immer angeschnorrt wurde
von ihnen,
ganz genau. Ja. Und Stichwort...
Da, wo wir waren.
Ganz genau. Lomo, nein. Lomo! Entschuldigung, okay. Aber Harry Rowohlt, er schrieb ja dann auch, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu ihm, aber die Kolumne, die er schrieb, für die Zeit war das, glaube ich, oder...
Ja, Bruce Corner, ne?
Bruce Corner,
ja, ganz genau. Zeit, ja.
Wo er mal berichtete über einen, ja, wahrscheinlich ein literarisches Symposium etc., wo dann einige Künstler da waren. Ich glaube, Gernhardt war da und Peter Rühmkorff, von mir ja fast jeder Folge vorkommt.
Und über den wir irgendwann eine Folge auch mal machen müssen, weil da bist du nun ja wirklich Experte und es ist auch eine tolle Figur, die natürlich heute schon fast wieder, der ist gar nicht so lange tot, aber sie ist fast ein bisschen schon wieder vergessen.
Ganz
das
genau.
Ist das, und das Gemeine der Zeit.
Gerade so ein Rühmkorff beleuchtendes Zitat, also Harry Rowohlt zitiert Peter Rühmkorff bei dieser Veranstaltung: Ich bin wohl wieder der einzige E-Dichter, der hier ist. Also natürlich ernste Kultur.
Ja, ja,
genau. Und in dem Zusammenhang, aber gerade nochmal Stichwort, das Ringeln, das vielleicht von vielen dann auch eher so ein bisschen so die leichte Unterhaltung oder Kindergedichte damit assoziiert wird, dass Peter Rühmkorff, sein letzter Gedichtband, der zu Lebzeiten erschienen ist, soweit ich weiß, wenn aber dann, vorletzte Gedichte, was ich auch einen großartigen...
Ja, ein bisschen wie bei Gernhardt, letzter Spagat.
Ganz sowas,
auch genau. Super-Titel.
Und da gibt es dann auch ein Gedicht, Frommer Wunsch. Und da schreibt er dann auch, also ich habe es jetzt nicht ganz original, allerdings die letzten Zeilen sind, also der Gedanke, dass er irgendwie in Sphären aufsteigt nach seinem Tod, war ja dann, soweit ich weiß, auch krebskrank dann am Ende. Genau. Und er kommt dann wo an und da sitzen Bellmann, Ben und Ringelnatz und sagen ihm: Nimm Platz. Das ist natürlich ein großes Angebot an die Reimkunst, aber
man weiß auch,
dass Peter Rühmkorff dann irgendwie auch in vielen Essays und sowas, in seinen Tagebüchern, hat er dann Ringelnatz auch wirklich tiefstens bewundert.
Ja, und das Interessante, was auch so ein bisschen, was man ein bisschen reinlesen könnte, ist Bellmann, Ben und Ringelnatz, das ist auch eine, wie soll man sagen, eine Form von Stufen. Nun ist Ben natürlich parallel ein bisschen zu Ringelnatz. Bellmann ist ja, Karl Friedrich Bellmann ist ja wirklich der schwedische
Nationalist. Ja, und das ist glaube ich, sogar 17, im 17. Jahrhundert.
Der so, ich sage jetzt mal, ein Bukowski, aber oder Lettre war, also ging es ja, muss man es einmal so zitieren, weil Gesang. Sehr gut. Der wirklich so eher derbe Volkslieder, Gedicht, aber tolle Sachen. Ja. Gibt es übrigens zwei wunderbare Scheiben. Ja. Achtung, wie wir früher sagten.
Harald Junke singt Bellmann.
Großartig, haben wir damals für 3,90 Euro gekauft bei Wald Brotals.
Ja, genau.
Und die wirklich noch interessantere für mich ist Episteln und Lieder von Bellmann, gesungen von Manfred Krug, du blödes Schwein. Ja? Und wer das mal gehört hat, ja, in den Nullerjahren, Kids, der kann auch mit Eminem umgehen. Oh Gott. Okay, so, jetzt ganz schnell wieder raus aus dieser Cringe-Situation.
Ich muss nochmal ein Sauerstoffzelt.
Ja, oder wie mir auch meine Töchter vor kurzem sagten, als ich sagte, das ist doch Cringe, sagten sie mir, Papa, Cringe ist, wenn Leute wie du Cringe sagen. Und da wusste ich, bitte, lieber Herrgott, gib mir die Frührente. Ja? Okay, aber wir kommen jetzt doch nochmal kurz zurück zu dem natürlich nicht schönen und viel zu frühen Ende von Ringelnatz. Er hat 34 nochmal nach diesem Verbot im Nazi-Deutschland einen Pass erhalten, konnte Gastspiele in Basel und Zürich absolvieren. Dann wird aber die Krankheit stärker. Und es gibt Spendenaktionen für das Paar Ringelnatz, es gibt Sanatoriumsaufenthalte. Er beginnt noch ein letztes Werk, der letzte Roman, also auch da wissend den Abschied sozusagen sich bereitend, ist auch nur ein Fragment geblieben. Und er ist in einem Tuberkulose-Krankenhaus, Waldhaus Charlottenburg, und wird da auf eigenen Wunsch entlassen und er stirbt in seiner Wohnung am 17. November 34 im Alter von nur 51 Jahren. Viel zu früh natürlich, wird in Berlin beigesetzt, was vielleicht eine schöne Begleiterscheinung oder tröstliche ist. Man spielt bei seiner Beerdigung sein Lieblingslied und was kann das sein als Seemann? La Paloma. Auch hier wieder die Verbindung von, klingt ja immer so ein bisschen naiv und kitschig, ja. Vielleicht La Paloma. Und gleichzeitig ist es auch wieder ein kleiner Gag und gleichzeitig ist es auch, es ist ein großes Lied.
Ja.
La Paloma ist ein großes Lied.
Ja. Ja.
So. Also das ist eben natürlich wie immer ein bisschen Reader's Digest-haften Schnelldurchlauf, so ein bisschen das Leben mit den Stationen. Und es gibt ein schönes Gedicht, Jensi, wenn du Lust hast, das könntest du gern lesen. Ja. Der Ehrgeiz von ihm. Weil ich finde, das kannst du, glaube ich, sehen.
Genau, schauen wir mal. Ich habe es länger nicht mehr gelesen. Ehrgeiz. Ich habe meinen Soldaten aus Blei als Kind Verdienstkreuzchen eingeritzt. Mir selber ging alle Ehre vorbei. Bis auf zwei Orden, die jeder besitzt. Und ich pfeife durchaus nicht auf Ehre. Im Gegenteil. Mein Ideal wäre, dass man nach meinem Tod Granosalis ein Gässchen nach mir benennt. Ein ganz schmales und krummes Gässchen mit niedrigen Türchen, mit steilen Treppchen und feilen Hürchen, mit Schatten und schiefen Fensterluken. Und dort würde ich spuken.
Ja, und da soll er auch spuken. Also so ein bisschen jetzt sein Epitaph, ja, selbst geschrieben. Wunderbares Gedicht. Auch hier wieder, ja, also ich wiederhole mich jetzt, aber diese Vereinbarkeit von witzigen Absurden, mit traurig-melancholischem, von hehrem Gedankengut, mit alltäglichem. Diese, also letztlich auch, was du gerade beschrieben hast mit der Rühmkopf-Situation, E und U,
ja.
Das, was man so oft sagt, was die Deutschen nicht so können. Sie können es manchmal doch, wenn sie so einen Ringelnatz haben. Ja. So, und es gibt, du hast auch darauf hingewiesen, es gibt ein großes Nachleben, ein großes Nachwirken, Gott sei Dank, wird auch immer wieder, es taucht hier gerade auf, verglichen, dass er auch in der Tradition von einem Heine steht. Haben wir eine Folge über Heine gemacht?
Nein.
Aber die sollten wir mal machen. Weil dies, also wirklich, weil da bin ich ja auch nochmal sehr, sehr, ganz sehr Fan.
Das wäre vielleicht tatsächlich ja. So, dann irgendwie, du ja. Bist bei Heine praktisch ja. Dann irgendwie so der spezielle
Fax, die ich jetzt wieder gehört habe von unserem Präsidenten der Akademie. Da bin ich ein Literaturfax. Bezüglich des Werkes. Also ich wäre der Heinefex, du wärst der Rühmkopffex. Frage ist, sollen wir es trotzdem zusammen
aufhören? Sauerstoffzelte können wir bereitstellen.
Sehr gut. Ja, wir haben schon gesagt, es hat auch ein bisschen was vom Heine, in der in der ironischen Romantik, Heine war ja der Meister der ironischen Romantik, das kommt bei ihm auch durch, wir haben Morgenstern erwähnt. Ja, willst du was zu den Kinderbüchern? Da weiß ich wenig
dazu. Da ist allerdings genau, also da auch nur dann, bring ich es mir auch noch eins?
Ja, sind beide leer jetzt?
Eins noch stehen lassen, bitte.
Ja. Genau. Okay, gerade genau. Ja, so ging es ihm simpel zu. Hast du was vorgetragen, ja? Dann kriegst du noch ein Bier und zwei Mark, aber sonst nichts. Eins noch stehen lassen, was ist sie noch alle? Kati Kobus, schlecht imitiert von mir.
Okay, solange die Bedienung weg ist. Genau. Vielleicht, also ich ist glaube ich schon mal eingeflossen, meine ersten akademischen Schritte führten mich ja tatsächlich auch Richtung Erziehungswissenschaft. Und da habe ich mich dann auch dann beschäftigt, dann eben gerade auch Lyrik, dann sagen wir mal so, zu vermitteln, pädagogisch. Was ja auch natürlich schwierig ist, je nachdem. Also ich bin zum Glück dann nicht bei dem Bereich geblieben. Aber genau, da aus Unterrichtsmaterial immer wieder auch Ringelnatz. Natürlich dann, wie gesagt, dann so diese Gedichte vielleicht über Alltagsgegenstände, die auch wirklich durchaus dann auch auf vielen Ebenen und vielen Altersstufen rezipiert werden können. Aber dann gibt es ja auch dann das Kinderverwirrbuch und das geheime Kinderspielbuch, wo es dann auch wirklich sehr anarchisch zugeht. Also gibt es zum Beispiel ein Himmelsklöße-Spiel, wo aus seltsamsten Ingredienzien dann irgendwie so Klöße hergestellt werden, die dann praktisch an die Decke geworfen werden sollen, runterfallen. Die durchaus dann auch wirklich dann irgendwie, wie gesagt, anarchische über die Stränge Schlagungen dann irgendwie, die man pädagogisch nicht so empfehlen
würde. Ich habe gerade gesehen, hast du also das auch schon zitiert, 5 Kinder genügen, um eine Oma zu verhauen.
Genau, also ich habe es nicht zitiert, aber genau das ist es ja dann auch. Ich überlege gerade, gibt ja auch ein schönes Gedicht, worauf dann auch der von uns geschätzte und auch schon durchgesprochene Robert Gernhardt anspielt, auf der Fahrt von Ringel nach Natz zitiert. Notiert, auf der Fahrt von Ringel nach Natz notiert. Ringel nach Natz, das Ursprungsgedicht, oder worauf er anspielt, dann irgendwie Leichen schwimmen in der Seine, an dem Untergrund der Kähne, hängt ein zäher Dreck etc. Geht dann letztlich drum, Kinder, putzt euch eure Zähne. Leuten raust es, wenn ich gähne. Genau. Und ich glaube, bei Gernhardt ist ja auch dann, es geht um die Stadt Peine.
Ja.
Genau, wer wär schon gern Peiner? Keiner. Jetzt bin ich an der Szene, jetzt wachsen sie mir wieder die Zähne.
Es ist super und es ist immer toll, dass du das so parat hast. Ich gebe jetzt einmal deinem Freund Rühmkopf die Stimme, wie er sich äußert über Ringelnatz, wenn du magst. Und dann lass uns doch gerne, glaube ich, wir sind es schön wieder so ein bisschen durchstriffen. Lass uns gerne zum Schluss das Bekannte, ich habe dich so lieb, zusammenlesen. Mhm. Rühmkopf sagt in einem seiner Gedichte, wo in diesem fluidalen Berufe ohnehin jeder jeden und jede beerbt, also alles so weit im Fluss, wünsche ich mir für die Tage nach Ladenschluss, nein, keinen Ordensstern, keine Ehrenschleppe, aber dass ihr vielleicht in die unterste Stufe der Ringelnatztreppe meinen Namen einkerbt. Hoch sollst du leben, solange ich selbst eben noch lebe. Großer, kleiner, bis in den letzten Nervenstrich. Spinnwebfeiner, unübersetzbarer Mann.
Und das hat er... Das ich hat kann er wieder mit, raus aus dem Schaus.
Ja, aber das hat er schon toll mit seiner Sprachgewalt ausgedrückt. Und man merkt aber auch der große Respekt und natürlich die bisschen Imitatio, er daran legt. Das ist Spinnwebfeiner. Es ist ja auch... Immer, weiß ich, schwierig, phänotypisch Leute zu beschreiben, aber es ist ja schon so, dass man, wenn man diese Fotos von Ringelnatz sieht, der ja so ein sehr zierlicher, schmaler, ein bisschen kleinerer Mann war, der hat sowas, mag man mir verzeihen, aber der hat sowas Rührendes sofort. Man ist von dem irgendwie, der grinst dann immer sehr verschmitzt so, und der hat sowas Rührendes und Berührendes und das haben seine Werke eben auch, das haben wir versucht ein bisschen zu erzählen und das hat natürlich sein vielleicht bekanntestes ich fange mal an und dann machen wir on the fly, Strophe für Strophe. Ich habe dich so lieb. Ich habe dich so lieb, ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken.
Ich habe dir nichts getan, nun ist mir traurig zumut. An den Hängen der Eisenbahn leuchtet der Ginster so gut.
Vorbei, verjährt, doch nimmer vergessen. Ich reise, alles, was lange währt, ist leise.
Die Zeit entstellt alle Lebewesen. Ein Hund bellt, er kann nicht lesen, er kann nicht schreiben. Wir können nicht bleiben.
Ich lache, die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb.
Ich habe dich so lieb.
Mein lieber Jensi, vielen Dank. Das war eine sehr also für mich sehr schöne Folge mal wieder mit Lyrik Spezial.
Ganz meinerseits, lieber Boris.
Mit unserem Ringelnatz. Und ja, das ist ja immer so der kleine Impetus. Wer Lust hat, lest euch doch ein bisschen in das Werk rein. Es macht Spaß.
Definitiv. Und wie gesagt, das Büchlein hier, auch schon ein Jahr nicht mehr reingeschaut. Aber gerade wenn es der Frühling kommt, ich würde mich dann reinsetzen und da auch nochmal weiter drin rumblättern.
Und Ringelnatz sagt, wir können nicht bleiben. Wir können noch ein bisschen bleiben und machen uns noch die nächsten 10 Oberdorfer auf und sagen, genau. In dem Sinne, es wird Frühling.
Und wir machen dann in 2 Stunden die nächste Aufnahme.
wahrscheinlich dieselbe nochmal. Also, es wird Frühling. La primavera maledetta. Ci vediamo.
Bis nächstes Mal.